Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven.
Und dazu begrüßt sie ganz herzlich Ralf Beiderkellen.
Wenn Udo Lindenberg gesungen hat, Honny sitzt auf dem Klo und hört Westradio mit dem Sonderzug nach Pankow, war der Rias gemeint.
Am 5. September 1946, also heute vor 80 Jahren, ging der Rundfunk im amerikanischen Sektor erstmals auf Sendung. Unter diesem Motto stand auch das diesjährige Sommerfest von Deutschlandfunk Kultur, der ja unter anderem Nachfolger des RIAS ist. Der Mann, den Sie eben gehört haben, ist Horst Wendt. Er begann seine Karriere als Moderator beim RIAS im Jahr 1968 und ist heute mit knapp 91 Jahren sprachlich noch genauso gewandt wie damals. Auf der Bühne des Sommerfests erzählte er von seiner Zeit beim RIAS. In der vergangenen Woche sprach er dann nochmal ausführlich über Geschichte und Bedeutung des RIAS in unserer Sendung Zeitfragen. Nach der Aufnahme bin ich mit ihm ins hauseigene RIAS-Museum gegangen, wo wir mit dem Leiter Tim Bengsch einen Rundgang gemacht haben. Zur Einstimmung hören wir aber die erste im Archiv erhaltene Jubiläumssendung von 1956, als der RIAS 10 Jahre alt wurde. Hier bekommen Sie Einblicke in die Arbeit des Monitordienstes und erfahren, was ein Hellschreiber ist. Der Moderator ist Rainer Hönk.
Nur wenige Sänger und Musiker, wenige Sprecher, Schauspieler, Kommentatoren und Reporter, wenige Autoren, Regisseure und Redakteure sind der Öffentlichkeit namentlich bekannt. Zu ihrer Leistung tragen Hunderte von unbekannten Mitarbeitern bei. Wir erwarten keineswegs unseren Hörern damit etwas Neues zu berichten, aber heute ist doch ein guter Anlass, einmal davon zu sprechen. Oft leisten die Männer und Frauen im Hintergrund einen wesentlicheren, oft einen mühevolleren Teil der Arbeit. Wir meinen nicht nur die Verantwortlichen an der Spitze, deren Verdienst darin besteht, Menschen und Mittel, Fantasie und Technik zu leiten und zu lenken. Wir meinen auch nicht nur die vielen Sekretärinnen und Techniker, Fahrer und Inspizienten, die Boten und Buchhalter. Wir meinen vor allem die Mitarbeiter der Einrichtungen, ohne die eine Rundfunkstation gar nicht zu denken ist. Da sind zum Beispiel die Archive. Der RIAS hat nur unter anderem ein Zeitungsarchiv, ein Nachrichtenarchiv, eine Bibliothek, ein Geräuscharchiv, ein Bandarchiv mit über 100.000 eigenen Produktionen und das Schallarchiv für Aufnahmen der Industrie.
Schallarchiv Pugel? Guten. Ja, das ist OU3620.
In diesen Tagen, Herr Palm, wird ja so viel gesprochen von den allerersten Schallplatten, von den allerersten Magnetophonbändern. Können Sie sich noch besinnen, welche das nun eigentlich gewesen sind?
Also das kann man nicht. Also ich weiß nur, dass meine Kollegin, die hier ganz zu Anfang anfing, mit 8 Platten anfing. Als ich ein Jahr später im Februar 47 kam, da waren ungefähr 800 Platten schon da. Und jetzt ungefähr habe ich 15.000 Platten. Dazu kommen natürlich noch sehr viel Bänder, weil die Produktion, die Schallplattenproduktion liefert uns jetzt also diese Aufnahmen alle auf Band. Und davon haben wir ungefähr 50.000 Bänder.
Wohin, was meinen Sie, kämen wohl Hörspiel und Musik ohne den Papierkrieg der Lizenzabteilung? Was machten die Techniker ohne den sogenannten Messdienst, der alle Anlagen unter Kontrolle hält und bei Tag- und Nachtstörungen beseitigen muss und erstmal erkennen, was viel schwieriger ist? Was fingen wir ohne die Damen von der Telefonvermittlung an, ohne die Herren, die für sekundengenaue Uhrzeit sorgen? Und die Nachrichten, die RIAS verbreitet, müssen ja irgendwo ankommen. Lieferanten sind einmal die eigenen Berichterstatter, dann der Fernschreiber, dann der Hellschreiber, der drahtlose Signale aufnimmt und den Klartext auf Papierstreifen wieder ausspuckt, und dann der Monitor, der Abhördienst für Sendungen und Nachrichten fremder Stationen.
Ja, das ist ein sogenannter Allwellenempfänger. Der geht von der Langwelle bis zur, ich möchte sagen, bis zur kürzesten Kurzwelle durch, ohne Unterbrechung.
Ein Kollege von Ihnen sitzt ein Stückchen weiter und schreibt von einem Band in die Maschine. Er hört mit Kopfhörern, ja? So, jetzt drückt er gerade auf den Knopf und fährt wieder ab mit dem Band. Dürfen wir Ihnen mal eine Sekunde den Kopfhörer abnehmen, ja?
Vorstellungen sowohl bei den Kommandanten als auch durch Erklärungen über Rundfunk und Presse erreichen können, dass die Beabsichtigung.
Das war also ein Stückchen Rundfunkmitschnitt und so sind Sie hier oben im Monitor, Herr Baumeister, eigentlich nur ein Hilfsohr für die Redakteure im Hause, die ja nicht zu jeder Zeit die Sendung abhören können, die sie interessieren.
Ganz recht.
Eine Kleinigkeit müssen wir noch erwähnen. Wir sagen so leichthin Kleinigkeit, aber das hat eine Menge Arbeit gekostet. Eine Weltuhr.
Ja, wir müssen vor allen Dingen bei irgendwelchen Konferenzen wissen, bei denen ja die Ortszeit meistens angegeben wird, was ist das nach unserer Zeit. Und da brauchten wir eine Uhr, die ohne viel Umrechnung oder ohne irgendeine Tabelle es uns ermöglicht, zu sehen, wie spät ist es ja da im Moment.
Wenn es also bei uns in Berlin 8.15 Uhr morgens ist, wie spät haben wir es dann nur, sagen wir, hier in Ostpakistan?
Dann ist es da etwa 13 Uhr.
Wenn wir jetzt also den Fernseher separat in der Ecke noch dazu rechnen, dann kann es sein, dass manchmal aus 4 oder 5 verschiedenen Geräten 4 oder 5 verschiedene Arten von Sprache und Geräusch auf Sie niederprasseln. Ihr Ohr ist das gewöhnt, aber nach dem Dienst sind Sie dann wahrscheinlich froh, wenn Sie kein Radio mehr hören müssen.
Ja, das ist richtig. Ich bin allerdings ein sehr eifriger Radiohörer, aber dann höre ich natürlich andere Sachen, keine Nachrichten mehr.
Am Ende aller Mühen steht dann der eigentliche Sender, der das im Funk erzeugte Programm ausstrahlt. Vor 10 Jahren standen 2 Zelte und ein Militärlastwagen auf freiem Feld draußen in Britz. Seitdem ist dort eine der modernsten Sendeanlagen Europas aufgebaut worden, mit 2 146 Meter hohen Antennenmasten und mehreren festen Gebäuden für die 5 Wellen. Zahllose ausländische Gäste wurden in Britz auf die Leistungsfähigkeit der Berliner Funkindustrie aufmerksam gemacht. Ohne die anderen Abteilungen des Hauses beleidigen zu wollen, aber Herr Kober ist doch Herr über die saubersten Räume. Das sieht frisch gewaschen aus, wie in der Küche eines großen Krankenhauses. Man möchte beinahe meinen, die Kacheln werden alle 3 Stunden frisch abgewischt. Aber Staubkörnchen sind ja fast so große Feinde wie zu viel Hitze und zu wenig Isolation.
So ist es bei uns, nicht wahr? Denn wir müssen ja dafür sorgen, dass in unseren Anlagen, in denen immerhin ja Spannungen von rund 50.000 Volt umhergeistern, die größte Sauberkeit herrscht, damit diese Spannung nicht über die durch Staub, Schmutz oder sonst was verminderte Isolation dann überschlagen und damit einen Ausfall in den Sendeanlagen verursachen.
Damit Sie zu den 50.000 Volt eine recht platonische Beziehung beibehalten, haben Sie Ihre Schlüssel nicht an Ketten, sondern an einem Lederriemen.
Ja, das ist so
Vorsicht,
eine kleine,
ist die Mutter der Porzellankiste.
Richtig, das ist so eine kleine Sicherheitsmaßnahme in der Form, dass wir nun doch, wenn wir vor den weniger geschützten Anlageteilen stehen, nicht einmal in Versuchung kommen, dann mit einer Kette, die dann ja eine metallische Verbindung darstellt und die bei Berührung durch die großen Felder dann unangenehm schon allein durch die nackte Berührung wirkt, abgesehen von Schäden, die möglicherweise in größerer Tiefe auch auftreten können.
Die Betriebsbesichtigung allein des Senders würde ja Stunden dauern, wenn man sie genau vornehmen wollte. Aber greifen wir doch irgendetwas heraus. Hier ist ein Drahtkäfig um einen Apparat, der dieses tiefe Summen von sich gibt. Ist das ein besonders wichtiges Stück des Senders?
Ja, das ist also ein Modulationstreibertransformator.
Oh nein, Herr Kober, seien Sie nicht böse, jetzt kommt doch zu viel Technikerlatein. Aber vielleicht dürfen wir mal um die Ecke sehen.
Da sehen wir nun in unseren Hochspannungsraum hinein. Die Basis, auf der wir hier draußen versorgungsmäßig stehen, ist die 6000 Volt Spannung, die uns die BEWAG mit einem Dreiphasennetz hier zuliefert.
Überall die gelben Schilder mit dem roten Blitz, Hochspannung, Vorsicht, Lebensgefahr und unsichtbar daneben ein Zettelchen von der BEWAG, Vorsicht, Großabnehmer, 45.000 Mark Stromrechnung im Monat.
Das ist das, was so im Monat rund verbraucht wird, ja. Und um das nun vielleicht mal in Kilowattstunden auszudrücken, das sind so ein Verbrauch von 575.000 bis 600.000 Kilowattstunden pro Monat.
Wie ist das eigentlich mit dem Schnee? Macht er Ihnen sehr viele Sorgen?
Nein, wir haben die Teile, die da besonders empfindlich sind, das sind draußen an den Masten die Durchführungsisolatoren. Die haben wir durch besondere Schutzhauben, durch Plexiglasschutzhauben noch geschützt, sodass also da keine Isolationsminderung auftreten kann. Und bis zu diesem Augenblick, wo wir hier zusammen sprechen, kann ich auch sagen, es ist bisher durch den Schneefall nichts Besonderes aufgetreten.
Hoffentlich aber muss keiner von den Arbeitern heraufklettern. Bei 24 Stunden Sendezeit, wann soll man eigentlich herauf und herunter?
Ja, wir haben ja da gerade in der vergangenen Zeit, das war wohl so im September, das sehr anschaulich durchexerziert. Da wurde unser einer Strahler mit seinen 146 Metern ja mit einem neuen Farbüberzug versehen. Und in dieser Zeit hatten wir dann extra ganz kleine Abschaltpausen eingelegt. Da musste in so einer Pause das entsprechende Personal in den Mast hineinsteigen, konnte im Mast die Arbeit durchführen, und damit das Malerpersonal wieder aus dem Mast herauskommen konnte, wurde wieder kurzfristig abgeschaltet.
Schönen Dank, Herr Kober, und wir können Ihnen nur eines wünschen, dass keines von den bläulichen Flämmchen in den Röhren aufhört zu flackern, keine der beruhigenden Summertöne aufhört zu brummen und dass Sie niemals allzu nah an den Strom kommen.
Recht schönen Dank, das ist auch mein Wunsch für die Anlagen, denn wir hier draußen sagen immer, die Technik arbeitet am besten, von der man gar nicht spricht. Das heißt also, wenn immer alles planmäßig läuft, dann brauchen wir nicht erwähnt zu werden und dann sind wir zufrieden.
Menschen, die schon zufrieden sind, wenn alles reibungslos läuft. Davon könnte es dieser Tage ruhig ein paar mehr geben. Sie hörten eine Reportage zum Thema 10 Jahre RIAS, gesendet am 7. Februar 1956. Für diese Sendung hatte man sich am Sendebeginn des DIAS, des Drahtfunks im amerikanischen Sektor, orientiert. Der war sozusagen der Vorläufer des RIAS. Was es damit auf sich hat, erklärt uns jetzt Tim Bengsch, Initiator des hauseigenen RIAS-Museums. Bevor wir ihm das Wort erteilen, legen wir aber erstmal zusammen mit Horst Wendt eine Platte auf.
Wo ist denn der nette Museumsdirektor? Ist ja gar nicht hier. Ach, da. Da ist er. Wie geht's denn so mit dem Museum?
Ja. Läuft gut. Ja. Also das Interesse ist ungeschlagen bisher.
Ist wahr, ja.
Hm. Horst, wir brauchen dich jetzt nochmal hier. Pack das mal aus.
Also.
Ja, und dann kannst du beurteilen, was besser aussieht.
Ich hätte was mitgebracht. Wir haben also unseren alten Plattenspieler von Telefunken hier von 1948.
Ja.
Der ja viele technische Besonderheiten hat. Und bisher lag ja drauf eine sogenannte V-Disc, eine Victory-Disc.
Ja, ja.
Die es ja so gar nicht mehr geben dürfte.
Weil die alle vernichtet werden sollten.
Genau. Ne? Soll ich es erzählen kurz?
Mach doch.
Also, es gab in den 40ern einen Recording-Ban in Amerika, der fast 2 Jahre andauerte, oder ein bisschen länger sogar als der 2 Jahre andauerte, wo das Management und Künstler sich zusammengeschlossen haben und gesagt haben, das Geld der Verkäufe landet nicht so richtig bei uns. Wir gehen jetzt in einen Ban, in einen Streik, bis das alles geklärt ist. Das war ja auch alles noch Neuland, dass Datenträger verkauft wurden. Das musste ja geklärt werden. Und dann sind die in einen Streik gegangen, erfolgreich. Und dann kam das Militär um die Ecke und sagte, das ist schlecht für uns. Wir müssen Truppenbetreuung machen. Wir brauchen neue Songs. Mit den alten Scheiben können wir nicht mehr viel machen. Dann hatten die einen Spezialvertrag geschlossen und die V-Disc erfunden, die Victory-Disc, und gesagt, wir produzieren, aber, und das steht auch sehr schön auf dem Label, die Aufnahme ist, oder der Datenträger ist Eigentum des War Departments of the United States. Und da gab es eine kleine Klausel, die sagte, wenn der Krieg vorbei ist, dann werden alle Datenträger wieder zerstört. Das heißt, diese Platte dürfte es gar nicht geben. Wir haben ja aktuell ein Ave Maria aufliegen. Und heute haben wir jetzt einen Glenn Miller. Das ist insofern sehr interessant, als dass hier drauf steht Major Glenn Miller. Der ist nämlich kurz vorher in die Armee eingetreten und kurz vor dieser Aufnahme sollte das Label anders lauten. Und der hat auch nochmal Veto eingelegt und sagte, ich möchte schon, dass mein Name darauf kommt. Dann gab es ein paar Telefonate und auf kurzem Dienstweg wurde dann geklärt, jawohl, da darf Major Glenn Miller und das Army Air Forces Training Command Orchestra draufstehen. Das ist natürlich viel cooler als das Ave Maria, was wir bisher hatten.
Ich habe die gehört auf amerikanischen Panzern 1945. Diese Riesenplatten, die hatten die in den Panzern drin. Mhm. Irre, das habe ich vorhin ja kurz erwähnt. V-Disc. Ja. Und der Glenn Miller war in England stationiert. Er war dort stationiert und ist dann später rätselhafterweise abgestürzt. Es ist nicht ganz geklärt, wie er zu Tode gekommen ist. Er wollte auf den Kontinent fliegen und ist nicht wiedergekommen. Ja, ja.
Ja, wir befinden uns hier im Studio 5. Genau zu sein im K5, im Kontrollraum des Studios 5. Steht aktuell unter Denkmalschutz. Aus gutem Grund, denn das Interieur dieses Studios ist noch im Originalzustand erhalten. Als wir in dieses Haus eingezogen sind, befanden wir uns relativ kurz nach dem Krieg. Das heißt, Berlin war noch zerbombt. Baustoffe waren schwierig zu bekommen. Und in diesem Studio, wenn man an die Wände schaut, die Lampen, das Holz, das Interieur, die Verkleidung, die Garderobenständer, die Stühle, die Sitzbänke, das ist tatsächlich alles aus Amerika von den Amerikanern hergeschafft worden und ist heute immer noch zu bewundern. Das macht diese einmalige Optik dieses Studios aus und begründet natürlich auch den Denkmalschutz, den wir dafür bekommen haben. In diesem Studio haben wir zwei Vitrinen. Wir haben eine große Bilderwand und wir haben einen klingenden Schreibtisch. Das sind die großen Besonderheiten dieses Reas-Museums, wie ich es nenne. Wir haben QR-Codes in den Vitrinen, wo man sich Sachen mit nach Hause nehmen kann, in Ruhe nachhören kann. Und schöne Exponate, die wir mühevoll zusammengesammelt haben. Der Großteil stammt aus Privatbesitz, aber auch von ehemaligen Mitarbeitern, die, wenn sie dieses Museum gesehen haben, meist kurze Zeit später wiederkommen und ein Lächeln auf den Lippen haben und sagen, ich habe da noch was zu Hause gefunden, was fürs Museum schön wäre. Und so füllen sich die Vitrinen dieses Museums. Los geht's hier.
Was ist denn das für ein vergammeltes Ding da?
Dieses vergammelte Ding, wie du es nennst, ist das älteste Exponat in unserem Museum. Das hat mit dem Rias unmittelbar gar nichts zu tun, aber es war schon hier, bevor der Rias kam, und es wurde gefunden, als der Rias schon wieder weg war. Wir haben es 2024 auf dem Hof bei Bauarbeiten gefunden. Und zwar ist es ein Trinkbecher, der neben einem Teekessel und einer Kiste mit Munition gefunden wurde. Stammt also noch aus Kriegszeiten, als jemand Wache auf dem Hof gehabt hat. Das heißt, dieser Trinkbecher, der hier rostig und zerdrückt in der Vitrine liegt, hat im Prinzip den gesamten Rias verschlafen. Er war schon da, bevor der Rias kam. Und er wurde ausgebuddelt, als der Rias wieder weg war. Die Geschichte vom Rias geht im Prinzip damit los, dass die Sowjets selber daran schuld sind, dass es so weit kam. Die Sowjets mochten den Rias nicht unbedingt, waren aber selber daran schuld, dass der Rias diese Größe erreicht hat und überhaupt in diesem Maße gegründet wurde. Denn als 1944 auf einer Konferenz beschlossen wurde, wie die Siegermächte Deutschland und Berlin einnehmen werden, waren die Sowjets schon mit dabei. Damals noch drei Siegermächte, 1945 hat man dann Frankreich dazu genommen. Das ging ja vorher nicht, die waren ja selbst von Deutschland schon eingenommen. Und die ersten, die 1945 in Berlin reinkamen, waren die Sowjets und haben Gesamt-Berlin eingenommen. Die sind also nicht an der späteren Mauergrenze, sprich Höhe Brandenburger Tor, stehen geblieben, sondern sind in ganz Berlin eingezogen, unter anderem in den englischen Sektor, in dem das Haus des Rundfunks stand. Also das große Radiogebäude, von dem die rechte Propaganda damals ausging, wurde von den Sowjets eingenommen. Gar nicht verwerflich und gar nicht komisch die Idee, denn der sowjetische Kommandant hatte in seiner Jugend ein Praktikum in diesem Haus des Rundfunks gemacht, muss also ein kleines Radioherz gehabt haben und hat das vehement verteidigt und besetzt und niemanden reingelassen, obwohl es der englische Sektor war. Dann kamen die Amis und sagten, wir sind hier zur Befreiung, zur Herstellung der Demokratie, zur Richtigstellung, rechte Propaganda weg, mehr Demokratie. Liebe Sowjets, lasst uns in das Haus des Rundfunks, wir wollen Radio machen. Und dafür habt ihr die Infrastruktur. Und die Sowjets sagten, niet. Aber die Amis, beharrlich, bestanden auf ihrer Idee, einen demokratischen Rundfunk zu machen und haben sich einen eigenen Weg gesucht, um das umzusetzen, was damals nicht einfach war. Aber sie haben sich einer Technik besonnen, die damals verbreitet gewesen ist, und zwar der Drahtfunk. Das muss man sich in etwa so vorstellen. Heute könnte man sagen, sowas wie Kabelfernsehen oder Kabelradio. Also es gab Haushalte in Berlin, die hatten eine Anschlussdose und das konnte man ans Radio anschließen und über Radio hören. Und zwar in einer sehr guten Qualität. Kein Rauschen, kein Knacksen, ohne diese typischen Radioartefakte. Eine Technik, die auch noch in Österreich und in der Schweiz viele Jahre weiter betrieben wurde.
Daher auch der schweizerische Telefonrundspruch.
Und man hatte nach dem Krieg etwa noch 500 von diesen Drahtfunkanschlussdosen in Berliner Haushalten. Also das war im Prinzip die potenzielle Hörerschaft. Jetzt gab es aber, der deutsche Ingenieur hatte noch eine weitere Idee und festgestellt, dass man über Telefonleitung auch Radio übertragen konnte. Also die Leitungen, die lagen, konnten auch anders moduliert werden. Wir stehen hier im Museum vor dem ersten Plakat von uns. Da steht drauf: Drahtfunk im amerikanischen Sektor, täglich von 17 bis 24 Uhr. Und unten, da steht drauf: ein paar Winke, stehen mehrere Hinweise in einem recht charmanten Berliner Kodderschnauzenton nach dem Motto: suchen Sie sich mal ein Telefon, suchen Sie sich eine blanke Stelle, fummeln Sie da einen Draht dran, stecken den Draht hinten in Ihr Radio. Das funktioniert als Antenne. Wenn Sie keine Telefondose mehr zu Hause haben, gehen Sie zum Nachbarn, machen da Ihren Draht dran. Wenn Sie keinen Draht haben oder sich nicht auskennen, fragen Sie mal einen, der sich auskennt. Also relativ pragmatisch. Und so war auch der Gedanke von den Amis, damals diesen Radiosender, diesen Drahtfunksender, also den DIAS, da kommt der Name DIAS her, Drahtfunk im amerikanischen Sektor. Wir wurden ja erst später zum RIAS, Rundfunk im amerikanischen Sektor. War das eine schöne Denke von den Amis, diese Technik wiederzubeleben und zu nutzen. Pragmatisch, wie bekommen wir schnell einen Radiosender hin? Und man muss jetzt irgendwo einen Einspeisepunkt finden. Also wie bekommen wir das Signal in dieses Netz? Und dann sind die 1946 eingezogen ins Post- und Fernmeldeamt in der Winterfeldstraße, steht heute noch. Da gab es zwei Räume, 5x4 Meter, kein Putz an der Wand, ziemlich primitiv. Die haben Decken an die Wände gehangen, damit es akustisch ein bisschen optimierter klang. Die hatten nicht mal Stühle, die saßen auf Apfelsinenkisten. Und sie hatten nicht mal richtig Schallplatten. Also sie fragten wirklich im Radiosender: liebe Berliner, habt ihr Schallplatten, die wir senden können? Oder fragten auch die GIs, ob die noch eine Platte hätten. Und damit ging es los. Und man hatte diese etwa 500 Drahtfunkanschlussdosen und etwa 1000 Telefonanschlüsse. Also potenziell 1500 Leute, die diesen Sender hören konnten. Berichten zufolge hat man damals moderiert und nichts zurückbekommen. Man wusste gar nicht, ob man überhaupt gehört wurde. Und es war so ein Sprechen ins Leere, was man dem Programm von damals aber nicht anhört. Also die Antrittsrede quasi von Friedrich Luft oder vom Intendanten waren überhaupt nicht so. Die waren enthusiastisch, die haben gemacht, als wenn es ein Millionenpublikum gewesen wäre. Und eine Woche nach den ersten Worten auf dem DIAS haben sie auch schon das erste eigens produzierte Hörspiel gesendet. Also inhaltlich war das alles schon auf einem ziemlichen Niveau. Und dann hat man sich einen Lilli Marleen-Sender besorgt. Der stand an der Front von Belgrad. Der wurde 1937 gebaut. Ein LKW in einem ziemlichen Oldie-Design, also große schwarze Kotflügel. Und da war eine Senderanlage drin, die in Belgrad genutzt wurde zur Truppenbetreuung. Lilli Marleen-Sender wurde er genannt, weil damals dieses Lied sehr en vogue war und angeblich stündlich gespielt wurde zur Truppenbetreuung. Den Wagen haben die Amerikaner zurückgeholt und hier in Britz in einer Baumschule stationiert, auf einem großen Feld zwei Antennen hinten dran gebaut und konnte damit dann endlich mal in die Luft, also weg vom Drahtfunk, hin zur Langwelle senden, mit 800 Watt damals. Und in dieser Vitrine sieht man gleich daneben eine Plakette. 1948 Berliner Jugendspiele im Olympiastadion. Was ganz Besonderes. Der RIAS war nicht nur ein Radiosender, wo sich Leute hinter einem Mikrofon verschanzt haben, sondern dieser Sender ging nach draußen. Wir befinden uns kurz nach dem Krieg. Wir befinden uns kurz vor der Blockade. Dieser Sender hat was für seine Hörerinnen und Hörer gemacht. Das ging bis in die 80er Jahre. Das waren teilweise schon Volksfeste, Events in der Deutschlandhalle, in der Waldbühne oder eben hier, wie diese Plakette zeigt, im Olympiastadion Jugendspiele. Und die Einnahmen von solchen Veranstaltungen gingen dann auch ins Land Berlin. Hier haben wir zum Beispiel ein Bild von 1947, wo die ehemalige Programmdirektorin der kommissarischen Bürgermeisterin einen Scheck von 15.000 Mark für die Winternothilfe übergibt. Also das war ein bisschen anders als Radiosender oder Medienunternehmen heute sind. Nicht nur Information, Musik und Unterhaltung, sondern auch wirklich rausgingen an die Bevölkerung. Und das sollte auch wirklich wichtig werden, denn dann kam die Blockade und der RIAS hatte drei Lautsprecherwagen. Wir haben hier ein Bild und ein kleines Modellauto eines Lautsprecherwagens, das ein Liebhaber gebaut hat, von 1948, wo zum Beispiel die Währungsreform am Berliner Zoo bekannt gegeben wurde. Ein Massenauflauf, möchte man vom Foto schon sagen. Und es gab damals feste Routen und feste Zeiten. Man wusste genau, um wie viel Uhr auf dem Marktplatz in Spandau oder am Berliner Zoo oder am Hermannplatz dieser Lautsprecherwagen auftaucht und Informationen verbreitet. Es gab auch wenig Zeitungen. Es gab Papiermangel. Nicht jeder hatte ein Radio. Und es gab eine Stromsperre. Die Sowjets haben eine Stromsperre verhängt. Man hatte in Berlin nur 2 Stunden Strom. Also war es wieder schwierig mit dem Radio hören. Und dann war man auf solche Lautsprecherwagen, überhaupt auf Informationen, die es wahrscheinlich täglich mehrfach geändert gegeben hat, sehr angewiesen.
Also es war aber so, dass die einzelnen Bezirke immer nur 2 Stunden Strom hatten. Ne? Schöneberg hatte 2 Stunden Strom, dann Charlottenburg und so. Ja.
Genau. Das heißt, du konntest nicht das Radioprogramm durchgängig an dem Tag hören.
Ja. Was ist das hier?
Das hier ist eine Frequenztabelle vom RIAS mit der Aufschrift »Eine freie Stimme der freien Welt«, wo man genau ersehen konnte, auf welcher Frequenz man wo diesen Sender empfangen konnte. Denn man konnte den RIAS nicht nur in Berlin empfangen, sondern damals schon über Berlin hinaus, obwohl es im Prinzip ein Regionalsender gewesen ist. Der RIAS musste dann irgendwann raus aus diesem Post- und Fernmeldeamt, weil es zu improvisiert gewesen ist und auch immer größer wurde, und ist dann hier in dieses, heute heißt es RIAS-Haus am Hans-Rosenthal-Platz, damals Kufsteiner Straße, eingezogen. 1948 war die Einweihung. Dieses Haus war nicht für den Rundfunk gebaut. Wir befinden uns hier in einem Bürogebäude von den Bayerischen Stickstoffwerke AG, die eigentlich in der Nachbarstraße von der Friedrichstraße saßen. Da wurde es denen aber zu klein und die waren kriegswichtig. Stickstoff ist zum einen wichtig, um künstlichen Dünger herzustellen, der natürlich in Kriegszeiten extrem wichtig gewesen ist. Zum anderen kann man aus Stickstoff auch Bomben bauen. Und sie waren in einem Syndikat mit IG Farben, die Zyklon B hergestellt haben. Und deswegen stand dieses Haus nach dem Krieg zur Disposition. Und in diesem Museum hatte ich Tatsache mal einen Gast, und zwar den Sohn von einem von den 5 GIs, die in Berlin in einem Jeep rumgefahren sind, im Haus des Rundfunks nicht reinkamen, weil die Sowjets da drin waren. Und hier in der Kufsteiner Straße, in dieser Sackgasse, in diesem Rondell standen und sagten, das Haus ist cool, das würden wir nehmen. Und dann haben sie es natürlich aufgrund der Vorgeschichte des Hauses relativ einfach hinbekommen, dieses Haus zu bekommen. Und die Pioniere von General Clay, das war der oberste Abkommandierte direkt vom Präsidenten für Berlin, die Pioniere haben uns dieses Haus hier umgebaut. Das Haus war in einem relativ guten Zustand, es gab einen Bombeneinschlag, die Telefonanlage ging noch halbwegs und man konnte Tatsache aus diesen Räumen hier noch Studios bauen. Denn eine Besonderheit von diesem Haus ist, dass diese Stahlbetonkonstruktion so gebaut ist, dass man im Prinzip alle Wände rausreißen könnte und das Grundgerüst steht. Also man konnte damals die Raumgrößen ändern, was wir heute aufgrund des Denkmalschutzes natürlich nicht mehr können.
Warum steht da ein Aschenbecher?
Ja, da steht ein Aschenbecher so ein bisschen gegen meinen Willen, aber viele Kollegen haben mich bekniet und gesagt, hier muss ein Aschenbecher rein. Denn dieses Studio gibt olfaktorisch auch die Geschichte her. Also wir haben nicht nur Bilder und Ausstellungsstücke, sondern man kann riechen, dass hier drin geraucht wurde. Das war die Zeit. Das war im Prinzip nicht unbedingt eine Besonderheit vom RIAS. Man rauchte damals auch in Amtsstuben, in Bussen, in Bahnhöfen. Und man kann das heute noch so ein bisschen riechen, denn diese Wände sind fast 80 Jahre alt und da steckt noch Geschichte drin. Und so war es tatsächlich wichtig, dass hier ein Aschenbecher, ein Originaler reinkommt. Und ich konnte einen Originalen bei einem ehemaligen Kollegen auftreiben. Im Haus gab es keinen mehr. Dahinter steht ein Bild von Willy Brandt, wie er rauchend diesen Aschenbecher benutzt. Also ich finde es immer schön, wenn ich für dieses Museum ein Exponat finde und dazu ein passendes Bild oder dann vielleicht noch so ein QR-Code von der ARD-Mediathek, wo man diese Sachen nachhören kann. Rechts daneben steht ein Bild von einem Opel-Kapitän. Das muss ein Schock gewesen sein für die Berliner Bevölkerung. Ich sage es immer wieder, dass man sich in diese Zeit zurückholt. Wir sind kurz nach dem Krieg, wir hatten kaum Straßen, wir hatten zerbombte Häuser. Man hatte relativ wenig. Friedrich Luft hatte in seinen ersten Worten wirklich gesagt, welche Lebensmittel er bezieht, welche Lebensmittelklasse er bezieht und dass er im letzten Anzug, den er vor dem Krieg gerettet hat, vor dem Mikrofon sitzt. Da bleibt einem immer das Lachen so ein bisschen im Halse stecken. Und die Amis haben halt das genommen, was sie hatten. Und das ist zum Beispiel in diesem Fall ein Opel Kapitän, in Sonderausstattung übrigens, den sie umgebaut haben zu einem Übertragungswagen. Also den Beifahrersitz rausgerissen haben, dann eine Bandmaschine, ein kleines Mischpult rein, hinten im Kofferraum ein paar Kabeltrommel. Und so ist der Rias durch Berlin gefahren. Da sind Welten aufeinander geprallt. Was die Berliner aber nicht übel genommen haben oder als Protz empfanden, sondern eher als Zeichen von, es ist jetzt eine neue Zeit angebrochen. Vielleicht kennt man auch dieses Schild Swingtanzen verboten von der Reichskulturkammer. Dieses Schild hat es übrigens nie gegeben. Das ist im Nachhinein erst auf einem Plattencover gemacht worden und alle hielten es für ein Originalschild. Ach. Aber so war es im Prinzip. Also gerade eben war Swingtanzen und neue flotte Musik noch verboten und jetzt ist der Rias hier und spielt die heißen Platten, hat eine ganz andere Art von Moderation und fährt mit ganz anderen Karossen durch die Stadt. Das hat eine gewisse Faszination ausgeübt. Aber nicht überheblich, sondern eher faszinierend. Und ich glaube, es hat den Leuten in der Zeit damals geholfen, diese alte Zeit hinter sich zu lassen und in eine neue Zeit zu kommen. Direkt darunter ist die Ausstellungsfläche von Jürgen Graf, unserem ersten Reporter. Hier zu sehen mit seinem Original-Equipment, also der Original-Nagra 3, das ist eine Bandmaschine, die teilweise wirklich von einem Gehilfen getragen werden musste, weil sie so schwer ist, mit seinem originalen Mikrofon, wie er hier am Checkpoint Charlie eine Reportage 1963 mit einem Nobelpreisträger macht. Und Jürgen Graf ist wirklich von der ersten Stunde knapp 40 Jahre in diesem Haus gewesen. Sein Sohn hat dann auch hier gearbeitet. Und Jürgen Graf hat wirklich bahnbrechende Sachen gemacht. In unserer Bilderwand ist Jürgen Graf zum Beispiel beim Kennedy-Besuch abgebildet, wie er in einem fahrenden Auto steht. Und das soll weltweit die erste Reportage aus einem fahrenden Fahrzeug gewesen sein. Das würde uns heute noch für technische Probleme stellen, wie man denn dieses Auto oder dieses Funkmikrofon, was ja noch nicht viel Reichweite hatte, damals die Technik, abgreifen kann. Zeitgleich hat er da eine 7 Stunden Live-Reportage gemacht vom Kennedy-Besuch. Das gab es auch noch nie in dieser Länge. Und er hat es kommentiert wie ein Fußballspiel mit einer wirklichen Begeisterung. Das muss die Leute am Radio wirklich gefesselt haben, die vor Ort ja überhaupt gar keinen Platz gehabt haben. Also der Platz vom Schöneberger Rathaus mit der Freiheitsglocke war ziemlich schnell überfüllt.
Gut, jetzt haben wir die eine Vitrine abgefrühstückt. Hier ist die Wand mit den ganzen Rias-Leuten.
Zum Beispiel Sammy Drechsel sieht man da. Oder Erich Nieswand, der auch vom Mauerbau berichtet hat. Egon Bahr ist drin, Lord Knut ist drin, Nero Brandenburg, Gregor Rotschalk, natürlich Uwe Wohlmacher und auch Barry Graves. Diese Wand kann gar nicht alle Leute aufzählen und zeigen, die hier wirklich was geleistet haben und diesen Sender mitgeprägt haben. Aber vor diesem Museum hatten wir gar keine Bilder von diesen Leuten irgendwie präsent. Und deswegen ist es wichtig und es zaubert den Leuten immer so ein kleines Blitzen in die Augen, wenn sie hier vor dieser Wand stehen und sagen, Mensch, den habe ich gehört, mit dem bin ich aufgewachsen, hier, Schlager der Woche. Und da kommen wirklich Erinnerungen wieder hoch. Und zu Recht auch Erinnerungen, die der Rias gemacht hat, was vorher noch kein Sender gemacht hat. Wir hatten zum Beispiel auch Übertragungen zu einer Zeit um 1961 beim Mauerbau, wusste man auch nicht so ganz genau, wie sind die aktuellen Regeln. Darf ich da jetzt rüber? Wie bekomme ich ein Visum? Und wir haben jeden Tag, man könnte das so ein bisschen mit einer Berichterstattung von der Bundespressekonferenz vergleichen, die wir heute noch im Programm haben, wo ein Sprecher von Berlin vorne in einem Saal verkündet hat, wie die aktuelle Lage war. Und der Rias hatte einen Reporter im Zuschauerraum mit einem Telefon auf dem Schoß. Man konnte also als Hörer beim Rias anrufen, hat gerade etwas gehört, hat eine Rückfrage, hat die per Telefon gestellt. Und dann ging im Saal dieser Arm hoch des Reporters und der sagte dann, ja, ein Hörer des Rias hat eine Frage. Und zwar, also das gibt's heute ja eigentlich gar nicht, dass man so unmittelbar an hier einen Sprecher von der Bundesregierung rankommt und Fragen stellen kann und sofort live auf dem Sender eine Antwort bekommt, unzensiert. Das war bahnbrechend. Wir stehen hier vor der zweiten Vitrine und ungewöhnlicherweise will ich gar nicht in die Vitrine rein, sondern das coole Objekt, das mein Herz sehr anspricht, ist dieser Siemens ELA-Lautsprecher links neben der Vitrine.
Das ist natürlich was für uns Technik-Nerds.
Ne? Für uns Technik-Nerds, also sowas findest du nicht mal in einem Technikmuseum. Der funktioniert natürlich schon seit Dekaden nicht mehr und sollte auch schon mal unzählige Male aussortiert werden. Aber es gibt Kollegen, die sich geweigert haben und die auch so ein Technikerherz haben und das immer noch in der hintersten Ecke vorgehalten haben und beschützt haben, möchte ich sagen. Und als Sie gesehen haben, was aus diesem Museum wird, wie das eine Form annimmt, kamen dann so noch Exponate auf dem letzten Drücker mit den Worten, müsste das dafür haben, das wäre doch cool. Und jetzt steht dieser Lautsprecher von 1951 hier mit einem Bild darunter, wie er in unserem großen ehemaligen Studio 7, das war das Sendestudio, also eine Bühne, da ist die Sendung passiert, mit Publikumsbeteiligung. Hier ein Bild von 1951, wo wir diesen Lautsprecher bei einer Veranstaltung sehen, und zwar die Premiere der Insulaner. Und rechts hier in dem Bild sieht man einen Hinterkopf von einem Herrn, der sehr markant ist.
Das sieht von hinten aus wie Theo Lingen, also die Ohren und die zurückgekämmten Haare.
Das ist Theo Lingen, klar. Also, da war schon ein großes Publikum bei der Premiere der Insulaner. Wir sehen ja auch Band und Chor auf der Bühne. Und da war dieser Lautsprecher dabei. Und der ist jetzt auch schon über 75 Jahre alt. Das sind Zeitzeugnisse. Auch in dieser Vitrine haben wir versucht, ein ganzes Mischpult nachzubauen und den Sendeweg, an dem ein Modul sehr interessant ist. Und zwar, das ist das schwarze Hochkantmodul mit einem blauen Knopf und einem roten Knopf. Hat man den roten gedrückt, da steht SDG drauf. Das ist die Abkürzung für Sendung. Dann wurde dieses Signal aus diesem Studio also rausgeschickt und konnte vom Schaltraum verteilt werden, zum Beispiel zu den Radioapparaten. Oder blau mit der Beschriftung PZ, das heißt Pausenzeichen. Das ist das typische RIAS-Pausenzeichen. Zudem es übrigens eine ganz besondere Geschichte gibt. Eines Tages stand ein Kollege vor mir mit einem Tonband, also so einem viereckigen Pappkarton, den man vorne so beschriftet hat. Da steht 24. Mai 1950, Pausenzeichen Urband. Und dahinter steht das Wort Neo Bechstein. Tatsache hat mich dieses Exponat die ganze Nacht lang wachgehalten und ich bin morgens dann wieder zur Arbeit, ohne zu schlafen, weil ich die ganze Nacht googeln musste und habe mich vergraben, was ein Neo Bechstein ist. Bechstein ist eine Berliner Klavierfirma, ja, das wissen wir, aber die haben Anfang der 30er Jahre eins der ersten elektronischen Musikinstrumente gebaut. Mit Röhren, Verstärkern, einem Lautsprecher. Und man konnte mit dem linken Pedal des Klavieres, waren drei Pedale dran, wie bei jedem normalen Klavier auch, aber mit dem linken Pedal konnte man den Verstärkungsfaktor regulieren und damit Klänge imitieren. Laut Werbung konnte man damit mindestens 6 Klänge imitieren. Und deswegen konnte man mit diesem Neo-Bechstein tatsächlich dieses glockenspielartige Instrument imitieren, womit unser Pausenzeichen gespielt wurde. Wenn wir weiter in der Vitrine gehen, dann kommen wir hier in die Abteilung, die den RIAS 1 und den RIAS 2 gegenüberstellt. Wir hatten ja 2 Wellen, das wissen die wenigsten. Und die, die es wissen, halten den RIAS 2 ja immer so für die Jugendwelle, die es ja auch gewesen ist. Aber dass die schon 1953 gegründet wurde, wissen die wenigsten. Das war auch die Stereowelle. Die beiden Wellen haben sich inhaltlich abgegrenzt thematisch und auch beide gar nicht im Anfangsstadium 24 Stunden gesendet. Das kam später erst.
Aber muss man auch dazu sagen, RIAS 2 hat viel auch zeitversetzt gesendet, ja, ne? Also Wiederholungen quasi.
Genau, aber sie wurden dann später in den 80ern auch durch Rick DeLisle und seine Kolleginnen und Kollegen, wurden sie wirklich zur Jugendwelle, die dann auch wichtig geworden ist für Hörer hinter der Mauer. Es gibt ja immer so die Geschichte, man kennt es auch aus Filmen wie Sonnenallee, dass viel mitgeschnitten wurde auf Kassetten. Und viele Besucher dieses Museums haben mir auch schon bestätigt, dass es schwierig bis unmöglich gewesen ist, zwischen Weihnachten und Silvester leere Kassetten kaufen zu können, weil die alle weg waren. Vermutlich, weil man zu Hause war über die Feiertage, weil das Programm auch ein anderes Programm gewesen ist. Nero Brandenburg hat in einem Interview mal gesagt, dass tatsächlich jemand aus einem Westsektor zuerst zu ihm gekommen sein soll und ihn gebeten hat, nicht mehr in die Musik zu quatschen, damit man es mitschneiden konnte. Und so behauptet er, der Erste gewesen zu sein, der eben moderationsfreie Musiken sendete, dass man sie mitschneiden konnte. Wir hatten auch Sendungen, die nachts liefen, Rockmusiksendungen, wo man auch in der Lage war, mal lange Rockstücke zu spielen, die im Tagesgeschäft schwer unterzubekommen sind.
Was ist das, ein Schild? Studio 7, Bühne links, Musikergarderobe.
Das ist von einem Kollegen, der jetzt sich in Rente befindet. der sehr viele Jahre beim RIAS gearbeitet hat und dem so ein bisschen das Herz brach, als er hörte, der RIAS geht zur Neige, ab dem 01.01.94 gibt's den RIAS nicht mehr. Und er ging dann mit einem gebrochenen Herz durchs Haus und einem Schraubendreher und hat tatsächlich Sachen gesichert, die wahrscheinlich dann ab dem 01.01. nach Silvester ihren Weg in den Müll gefunden hätten. Und das ist zum Beispiel der Schlüsselanhänger vom Studio 7, also dem großen Unterhaltungsstudio, das im Prinzip ja Hans Rosenthal unterstand, weil er war ja dann später auch der Unterhaltungschef. Wir sehen ihn hier auch am Mischpult, am Kommandomikrofon, das originale Mikrofon übrigens auch daneben, genau, von der Musikergarderobe. Solche Kleinigkeiten machen es dann doch irgendwie greifbar, was hier mal gewesen ist. Also es gab eine Musikergarderobe, natürlich, wir hatten ja auch ein Tanzorchester und auch andere Klangkörper, die hier vor Ort damals noch musiziert hatten. Wir hatten ja auch einen Sendesaal, den es heute leider nicht mehr gibt. Da unten ist ein ganz besonderes Exponat. Es gibt einen Fanclub in Hof. Und der war unlängst hier, knapp 50 Personen mit dem Reisebus. Man muss wissen, in Hof stand auch ein Sender vom RIAS. Also nicht nur in Berlin stand ein Sender, sondern der RIAS hat auch in Hof, also in Bayern, noch einen Zweitsender aufgemacht, um die Reichweite zu erhöhen. Und da gibt es heute noch einen Fanclub und die waren hier und hatten Tatsache bei sich im Archiv noch eine Original-Senderöhre und haben diese Senderöhre hier dem Museum gestiftet. Das ist eine Telefunken V500. Für einen Techniker, ein kleiner heiliger Gral, bin ich heute noch dankbar für. Wir stehen hier vor dem, ich nenne ihn klingenden Schreibtisch in Anlehnung an das Sonntagsrätsel. Der ist umgebaut worden von uns, und zwar insofern, dass man eine Schublade aufzieht und automatisch eine Audiodatei spielt. Und in der Schublade liegen Sachen. Also als wenn hier wirklich ein Redakteur an diesem Tisch gerade noch gesessen hätte und eine Sendung vorbereitet hätte, könnte man zum Beispiel die Schublade Sonntagsrätsel oder Onkel Tobias oder Tanzorchester öffnen und dann liegen in der Schublade Artefakte, zum Beispiel bei Onkel Tobias, eins von den jährlichen Büchern, die zu dieser Sendung rausgekommen sind. Oben auf dem Schreibtisch, etwas bewusst wild angeordnet, verschiedene Sachen, Zeitungsartikel, Postkarten vom Sonntagsrätsel, eine Originaldispo vom Katerbesuch oder hier eine Quittung von 1949. Ada Witzke bekommt nochmal 5 Mark, also 2 mal 2,50 Mark, weil ein Hörspiel von ihr, Louis Pasteur, in dem sie mitspielt, zweimal wiederholt wurde. Solche Sachen liegen hier oben. Eine Eintrittskarte für eine RIAS-Parade von 1973. Hier kann man selber ein bisschen stöbern und selber entdecken. So ist das angelegt.
So, jetzt mach mal deine Lieblingsschublade auf. Bitte nicht Sonntagsrätsel.
Also nicht unbedingt meine Lieblingsschublade, aber eine thematisch sehr gewichtige Schublade. Ich nenne sie Propagandaschublade. Das ist der Vergleich DDR zu RIAS, in dem es am Anfang auch um den Störsender ging.
Ich bin dafür, dass der RIAS beseitigt und vernichtet wird, mit Mann und Maus, wobei mir nur die Maus leid tun würde, denn die wäre das einzige unschuldige Wesen in dieser amerikanischen Institution.
Was der RIAS da treibt, das hatte und hat mit Journalismus nichts zu tun. Der RIAS ist weder ein West-Berliner noch ein Regionalsender noch überhaupt eine Rundfunkstation. Diese vorgeblich freie Stimme der freien Welt ist eine ausländische Agentenzentrale. Ihr Programm lautet Fehlinformation, Konterrevolution, Spionage, Unterwanderung, Propagierung amerikanischer Politik als Friedenspolitik und amerikanischer Verbrechen als Freiheitstaten.
RIAS von der Nord- und Süd, Ost- und West- und sowieso.
Wer ist uns?
Na wir, Schreibmaschine und Klavier.
Guten Abend auch Menschen, die ihr zufällig das Radio anhabt, um zu hören, wie spät es ist. Na Junge, sag auch brav guten Abend, komm
zum
her.
Zum Gruße.
Nicht so laut, Mann, du hast ja eine Röhre, hast du einen Steinhäger vor der Gurgel hängen. Mach, denk doch an die Freunde in der Zone. 1, 2, 3 ist der Hausfunktionär im Zimmer und RIAS hören ist drüben Sabotage am Trommelfell.
Vorsicht beim RIAS hören. Vergessen Sie nicht, vor Abschalten des Apparates auf Leipzig oder Radio Berlin zurückzustellen.
In der Schublade ist eine ganze Menge los. Am Anfang erzählt sie von dem Störsender, denn die DDR hat Störsender eingesetzt, bis zum Mauerfall dementiert, dass es sie gab. Aber hier liegt tatsächlich ein Plan drin, der von 1955 ist und dokumentiert, dass knapp 60 Störsender eingesetzt wurden. Knapp 2 Jahre vorher hat der Rias aber schon die Sendeleistung ums 10-fache verstärkt und dann später auch auf UKW gewechselt, was es den Störsendern schwer machte. Man konnte also tatsächlich den Rias hören, aber mit Artefakten. Denn die DDR war ja nicht in der Lage, den Rias zu unterbinden. Was erstmal in der Luft ist, ist in der Luft und findet seinen Weg. In der Schublade haben wir am Anfang Gerhard Eisler gehört. Das war der Leiter des Amtes für Information der DDR. Der sagt, also es täte ihm nicht leid, wenn hier alle umkommen würden. Mit Mann und Maus, nur die Maus würde ihm leid tun. Danach Karl Eduard von Schnitzler. Den Ton, ja, der ist bekannt. Danach kam Wolfgang Neuss mit der Sendung Schreibmaschine und Klavier. Und am Ende war ein Hinweis des Rias zu hören. Man muss sich in die Zeit zurückversetzen. Früher hatten Radiogeräte ja Displays mit einem Zeiger. Das heißt, auch bei einem ausgeschalteten Radiogerät konnte man sehen, welcher Sender zuletzt gehört wurde. Und wer also verbotenerweise den Rias gehört hat, sollte doch am besten die Skala auf einen anderen Sender wieder zurückdrehen. Nicht, dass jemand mal zufällig bei einem Besuch im Wohnzimmer das sah und man auf eine Liste gekommen ist. Tatsächlich war es für die Mitarbeitenden hier im Haus auch gar nicht ungefährlich. Wir haben zum Beispiel hier in dieser Schublade die KGB-Akte von Horst Wendt, der also nicht nur eine Stasi-Akte hatte, sondern beim großen Bruder darüber hinaus noch eine KGB-Akte. Die hat er uns hier zur Verfügung gestellt. Und es gibt auch hier den Auswertungsbericht von 3 Briefmarken eines Briefkuverts, das er mal versandt hat, in dem wirklich untersucht wurde von einem Leutnant und einem Feldwebel und einem Oberstleutnant und festgestellt wurde, dass Horst Wendt männlich ist und welche Blutgruppe er hat, also dass man auch den richtigen Menschen wirklich beobachtet und bespitzelt. Und das ist ein Zeugnis dafür, dass es nicht ungefährlich gewesen ist. Es gab auch darüber hinaus mehrere Fälle, wie die Stasi aktiv versucht hat, mit Scopolamin und anderen Mitteln hier Leute unschädlich zu machen, was teils auch geglückt ist. Deswegen schließen wir die Schublade lieber und reden über fröhlichere Sachen.
Wie geht's der Familie?
Danke der Nachfrage.
So, das ist jetzt hier der Kontrollraum.
Ja.
Damit sind wir eigentlich so ziemlich durch, oder?
Ja, es gibt noch den Aufnahmeraum, der was Besonderes ist.
Ja, dann gehen wir
da mal. Und zwar gibt es knapp eine Woche nach Einzug in diesem Haus, und das muss man sich auch wieder vorstellen. Erst war man in diesem Post- und Fernmeldeamt provisorisch eingerichtet. Vielleicht hört man jetzt auch schon die andere Akustik, wir haben ihn gerade betreten. Und jetzt ist man in dieses Haus eingezogen und knapp eine Woche nach Einzug sitzt in diesem Studio Friedrich Luft, der relativ euphorisch für seine Verhältnisse berichtet und sagt, ja, dieser Raum ist fast 1 Meter höher als alle anderen, weil es eine Raum-in-Raum-Konstruktion ist. Ja, man muss hier 2 Stufen hochgehen und das ist ein Raum, der in Raum gebaut wurde, auf Federn gelagert ist. Und Friedrich Luft berichtet dann noch, ja, die Techniker haben mir versichert, wenn man eine Etage tiefer Knallfrösche zünden würde, dann würden sie das nicht auf dem Sender hören. Das muss auch ein kleiner positiver Schock gewesen sein, wie man auf einmal nach dem Krieg und diesem provisorischen Senderaum in einem solchen Raum jetzt hier senden darf. Ich glaube, das war sehr schön, damals hier zu arbeiten.
Ja, ich meine, der Blick ist natürlich auch toll in den Park. Hat es den damals auch schon gegeben?
Den Park hat es damals auch schon gegeben. Da gab es damals eine kleine Straße, die wurde jetzt dicht gemacht. Das Besondere von dem Haus ist ja Tatsache, dass es in 2 Bezirken gleichzeitig steht. Also die Treppe steht in Wilmersdorf, aber das Haus steht in Schöneberg. Das ist auch der Grund, weshalb dieses Haus keine Hausnummer hat. Wir haben ja die Adresse Hans-Rosenthal-Platz ohne Hausnummer, denn der Platz ist in Wilmersdorf und Wilmersdorf kann keine Nummer vergeben für ein Haus, was gar nicht in deren Bezirk steht.
Früher war es aber doch Kufsteiner Straße 69.
Kufsteiner, ne? Straße 69, genau. Und da dieses Haus ja eigentlich nie für den Rundfunk gebaut wurde, haben wir noch 2 Häuser dazu genommen. Das eine haben wir selbst gebaut, mit einer Bauzeit von fast 10 Jahren. Und dahinter das Haus war von der Transatlantischen Versicherungsanstalt. Das haben wir auch dazu genommen. Da muss man sich so ein bisschen behelfen in so einem historischen Haus. Wer sitzt wo Und wie bekommt man das hin? Wir haben das hier nicht so chronologisch wie in anderen Häusern, die extra für den Rundfunk gebaut wurden, dass Studio 1 bis 10 nebeneinander sind. Das ist für manche Leute hier im Haus etwas kompliziert, erstmal rauszufinden, wo habe ich meinen Studiotermin, wo ist hier Studio 3? Der Rias, der hat einen speziellen Klang. Der klang nicht wie andere Sender oder Sender heute. Woran das genau liegt, weiß ich gar nicht. An der Euphorie der Stimmen, an den Machern, natürlich an den Machern am Ende. Und die sind jetzt wieder so ein bisschen präsenter geworden. Und das ist sehr schön, wenn man hier mal eine Besuchergruppe hat, die hier durchgehen und damit aufgewachsen sind und sich da wieder in die Zeit zurückversetzen und auch einem selber ein schönes Gefühl geben, in welchem Haus man eigentlich arbeitet und welcher Aufgabe man eigentlich hier verpflichtet ist.
Ja, und in welcher Tradition man steht.
Ja, ja.
Sag doch noch ein bisschen was zu den Wänden. Woraus sind die Wände?
Also, wenn wir uns die Wände genauer angucken, dann sehen wir weiße quadratische Holzvertäfelungen mit langen Schlitzen drin. Die sind aus akustischen Gründen drin. Und ich weiß von einem ehemaligen Mitarbeiter, diese Wände wurden mal gemalert. Und der Maler stand hier vor und hat diese Schlitze zugemalert. So, weil er nicht wusste, warum. Und das gehört sich so nicht. Und das musst du zumalern hier. Und dann haben die den darauf hingewiesen, nee, die Schlitze müssen da schon wieder rein. Weil deswegen klingt der Raum so. Also der ist für die akustische Optimierung des Raumes zuständig. Und zwischen diesen weißen Quadraten ist eine dunkle Holzvertäfelung und schöne gebogene Glaslampen. Ja, was ist das? Art Deco, Bauhaus, ich würde sagen so mittendrin. Man fühlt sich wohl. Also ich fühle mich hier wohl. Und ich habe mein wunderbares Kompliment bekommen nach einer Führung von einer kleinen Gruppe, so eine Fachkleingruppe, die sagten, es war schön in deinem Wohnzimmer. Und Tatsache fühle ich mich hier auch irgendwie wohl. Es hat einen schönen Sound, es hat eine schöne Optik, irgendwie geborgen.
Das ist ja schon fast ein Schlusswort. Hast du noch ein alternatives Schlusswort?
Schlusswort. Ich finde es ganz wichtig, an die Vergangenheit zu denken, was dieser Sender durchgemacht hat, was die Berliner durchgemacht hat, nicht nur die Berliner. Gerade in den heutigen Zeiten sich wieder zurückzudenken, was passieren kann, was so ein Krieg anrichten kann, wie er entzweit, aber auch wie er vereint. Und dieses Museum vereint heute auch wieder so ein bisschen hier im Haus und lässt die Leute nochmal nachdenken. Zum einen Seite die Leute, die hier arbeiten, die Redaktionen und die anderen Gewerke, ohne die so ein Betrieb eines Senders gar nicht möglich wäre, aber auch die Besuchenden, die an Familiengeschichten zurückdenken und was auch die alle durchgemacht haben. Ich kann nur hoffen, dass dieses Museum so wie es ist, lange besteht und vor allem vielen Leuten Freude macht. Und wenn ich hier irgendwas beitragen konnte, dann freut's mich.
Sie hörten Tim Bengsch, Leiter und Organisator des RIAS-Museums im Haus von Deutschlandfunk Kultur. Und sollten Sie eine Führung durch unseren Sender erleben wollen, dann melden Sie sich einfach bei besuch@deutschlandradio.de. Vielleicht sehen wir uns dann auch. Und damit sind wir am Ende dieser Ausgabe von Aus den Archiven. Wenn Sie Lust haben, dann hören Sie sich doch ein paar andere Sendungen aus unserer zeitlosen Reihe an. Entweder in der kostenlosen Deutschlandfunk-App oder auf unserer Homepage unter Sendungen und Podcasts. Eine gute Zeit wünscht Ihnen Ralf Beiderkellen.